Wir haben einen Interviewgast hier, die Annelene Fritz, die am Institut für Soziologie Tübingen zu Behinderung als soziales Konstrukt forscht und außerdem ein Mentoring-Programm gegen Klassismus an Hochschulen ins Leben gerufen hat. Vielleicht willst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen. Gibt es irgendwas noch über dich zu sagen? Wie bist du nach Tübingen gekommen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Annelene und wie du schon gesagt hast, forsche und lehre ich zum Thema Behinderung und Gesellschaft an der Uni Tübingen. Und ja, wie bin ich nach Tübingen gekommen? Ich habe vorher in Heidelberg studiert und bin dann in den Tiefen des Lockdowns nach Tübingen gekommen für meine erste Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe mich dafür entschieden, weil ich eben hier zu dem Thema Behinderung forschen konnte und das unbedingt machen wollte. Ja.
Warum hast du Soziologie studiert? Wie bist du damals drauf gekommen? Ist jetzt auch schon eine Weile her, wenn du schon so weit bist, aber was hat dich daran fasziniert?
Ja, ich glaube, bei der Studienwahl so nach dem Abi ist schon immer eine gute Portion Zufall mit dabei. Jetzt so, wenn ich mir das im Nachhinein überlege, dann glaube ich, war ich schon immer jemand, der sehr gerne beobachtet hat, der immer so ein bisschen vorsichtig war und erstmal alles um sich herum beobachtet hat. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz für die Soziologie ist, sich erstmal alles anzuschauen und verstehen zu wollen. Deswegen war das dann ein ganz gutes Match und ich bin dabei geblieben, ja.
Vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen noch mal ein bisschen genauer erklären, um was es überhaupt bei Soziologie geht. Weil viele denken ja irgendwie, es geht da um soziale Arbeit oder so ähnlich, aber das trifft es ja nicht so wirklich. Genau.
Ja, also Soziologie hat so eine beschreibende Ebene eher von Gesellschaft. Also wir wollen erstmal verstehen, wie Dinge funktionieren. Es ist weniger der Fokus zu bewerten in gut und schlecht. Gleichzeitig versuchen wir auf einer systemischen Ebene Ursachen für Dinge wie soziale Ungleichheit. Also das ist so, glaube ich, der große Antreiber der Soziologie. Und es gibt da unterschiedliche Strömungen innerhalb der Soziologie, die quantitativen arbeiten mehr mit Zahlen und harten Fakten. Und dann gibt es die qualitativ Forschenden wie wir. Wir interessieren uns vor allem für Erzählungen und welche Bedeutungen dahinter stecken. So gesellschaftliche Erzählungen, die das dann so in das öffentliche Bewusstsein schaffen. Und dann gibt es noch die Theoretikerinnen, die quasi da nochmal so eine Reflexionsschleife drüberlegen. Und ich glaube generell ist Soziologie einfach auch so eine Reflexionswissenschaft, die sich eben anschaut, wie Gesellschaft funktioniert und da kritisch drüber nachdenkt, warum das so sein könnte. Ja.
Wir beide kennen uns ja aus einem Seminar, was ich bei dir besucht habe am Institut für Soziologie. Das Seminar hieß Disability und Gesellschaft. Und du hast dich auch schon in deiner Masterarbeit mit dem Thema Disability bzw. Behinderung befasst. Wie kamst du denn auf das Thema? Was hat die Faszination oder das Interesse dafür geweckt?
Ja, zum Thema Behinderung musste ich quasi gebracht werden. Also das ist vielleicht auch so ein Symptom dessen, wo wir bestimmt später noch drauf zu sprechen kommen, dass ich in meinem Leben bis dahin eigentlich ganz wenig Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung hatte. Und es dann so ein bisschen zufällig war, dass ich Freunde in der Sonderpädagogik hatte, die sich kritisch damit beschäftigt haben mit ihrem Fach und quasi der Aufteilung in Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, gerade auch in der Schule. Und dann gab es so ein paar durchdiskutierte Nächte wirklich mit denen, wo ich so schockiert war, dass mir dieses Thema bisher noch nie begegnet ist in meinem Leben und das nicht so richtig glauben konnte und dann so drüber nachgedacht habe und wirklich erstaunt war, wie viel auch kritisches Potenzial so in diesem Thema Behinderung drin steckt. Und mich hat schon immer sehr interessiert, wie wir in unseren Köpfen Menschen einteilen in verschiedene Kategorien und was das quasi macht mit uns, mit unserer Wahrnehmung und auch mit unserem Umgang mit anderen Menschen, wenn wir denen eine bestimmte Bezeichnung, ein bestimmtes Label geben. Und also vielleicht so als Beispiel, dass ich dann drüber nachgedacht habe, okay, was macht das für einen Unterschied, wenn ich sage, okay, der Paul ist irgendwie schlecht in der Schule, hat Schwierigkeiten in Mathe und Lesen. Oder wenn man sagt, ja, der Paul hat eine Lernbehinderung. Also, und da habe ich so gemerkt, in dem Moment, wo ich die Person als Mensch mit Behinderung bezeichne, dass das auch ganz viel mit mir macht und mit der Art, wie ich mit der Person umgehe. Und ja, das hat mich angetrieben zu verstehen, auf was diese Annahmen beruhen und was wir eigentlich für Annahmen haben über Behinderung und was es für uns bedeutet und warum es so einen großen Einfluss darauf hat, wie wir eine Person wahrnehmen, wenn wir eine Behinderung bei ihr irgendwie feststellen oder erwarten. Das wäre so der theoretisch, also was mich da theoretisch dran interessiert. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich habe mich schon immer viel so auch politisch engagiert und ich habe so gemerkt, dass auch in diesen linken Diskursen, in denen jetzt zum Glück so Dinge wie Migrationsgeschichte oder Race oder Gender thematisiert werden und auf die Straße gebracht werden, dass da Behinderung einfach noch kein so großes Thema ist und noch kaum gesehen wird. Man hat zum Beispiel, das fängt jetzt erst an, dass man auf Demos überhaupt Gebärdendolmetscherinnen dabei hat, dass man die einfach mitdenkt, die Personenkategorie. Und ja, und dann hatte ich so das große Bedürfnis, da mehr dazu zu forschen und rauszufinden und auch präsenter zu machen im öffentlichen Raum, ja.
So soziologisch oder beziehungsweise gesellschaftlich hinterfragt wird das Thema Behinderung in den eben sogenannten Disability Studies. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen. Wann sind die entstanden? Aus welchem Bedarf vielleicht auch das Thema Behinderung nochmal anders zu beleuchten?
Mhm. Genau, die Disability Studies, die sind wie so nochmal der politischere Zweig von der Soziologie der Behinderung, das quasi ich betreibe in meiner Forschung. Die Disability Studies sind aus der Behindertenrechtsbewegung entstanden, die vor allem in den englischsprachigen Ländern so in den 70er, 80er Jahren ganz groß waren und die inspiriert von den Civil Rights Bewegungen immer auf die Straße gegangen sind und genug hatten von diesem fürsorglichen Blick und dieses, also dass sie dieser karitative Blick auch auf sie, dass sie die bemitleidenswerten Menschen sind, die Hilfe und Unterstützung brauchen, aber so aus gutem Willen nur. Und stattdessen haben die eben ihre Autonomie und Selbstbestimmung stark gemacht und betont, dass sie eben auch Menschen mit Menschenrechten sind, die einklagen können und ganz selbstbestimmt und autonom leben wollen. Und innerhalb dieser Behindertenrechtsbewegung gab es dann eben auch Menschen, die theoretischer gearbeitet haben und wissenschaftlich. Und das ist so der Kontext, in dem dann Disability Studies entstanden sind. Und ich glaube, so die zentrale Erkenntnis, die auch jetzt ganz prominent ist und dann auch dazu führt, dass Angela Merkel zum Beispiel mal drüber spricht, ist der Slogan, wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert. Das wird als das soziale Modell von Behinderung bezeichnet und beschreibt eben, dass die Ursache von Behinderung nicht die Menschen sind mit ihren irgendwie abweichenden oder verletzten Körpern, sondern dass Behinderung das Ergebnis von gesellschaftlicher Diskriminierung, von Ausschlussprozessen ist. Also, dass quasi nicht der Mensch im Rollstuhl das Problem ist, sondern dass unsere Gesellschaft mit so wahnsinnig vielen Treppen organisiert ist. Genau. Und das ist so die Grundprämisse, um die sich dann die Disability Studies formen und dann wurde halt klar, okay, um zu verstehen, warum wir über Behinderung denken, wie wir es tun, muss ganz viel, wie auch Grundlagenforschung passieren. Und das passiert ja ganz viel, also da wird historisch geforscht, soziologisch, kulturwissenschaftlich. Und ja, das ist natürlich zum einen voll wichtig für die, für auch heute Behindertenrechte, dass man diese Grundlagen versteht. Und ich finde es aber auch deshalb so zentral, weil ich immer wieder merke, dass die historischen Begebenheiten um Behinderung einfach recht wenig präsent sind in unserem öffentlichen Bewusstsein. Also dass gerade auch wenn der Nationalsozialismus sehr viel zum Glück thematisiert wird bei uns in den Schulen, dass die Ermordung von 10.000 Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen in der Euthanasie und der Aktion T4 ganz wenig darin behandelt wird. Hier kennt man es bestimmt auch, Grafeneck hier in der Nähe war so eine Euthanasieanstalt. Oder auch solche Dinge, dass bis in die 80er kleinwüchsige Menschen im Europapark ausgestellt wurden als Lilliputane und so. Das sind irgendwie so Dinge, die sind ganz wenig bekannt, und da gibt es jetzt gerade im Kontext der Disability Studies immer mehr Forschung dazu, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das aufgedeckt und thematisiert wird. Genau.
Ihr habt gesagt, ihr kennt euch aus einem Seminar, also du, Hannah, und war das auch so der Kern dieses Seminars, was du jetzt gerade gesagt hast, das Kernthema?
Ja, ganz genau. Wir haben da so ein bisschen eine Reise durch die Vergangenheit auch gemacht und uns angeschaut, wie in verschiedenen Jahrhunderten Behinderung thematisiert wurde, während das irgendwie noch so in den Mittelalterzeiten war. Das dann irgendwie wurde eine Behinderung als ein göttliches Zeichen oder Wunder betrachtet, und die Menschen waren so ganz, wirklich so ganz, wurden als ganz eigene Wesen wie betrachtet. Und dann kam quasi so mit der Aufklärung immer mehr so die medizinische Erschließung dieses Themas, wollte die ganze Welt erklären und auch die Menschen in Kategorien packen. Genau. Und und dann haben wir uns zum Beispiel auch angeschaut, wie in die Weltkriege zum Beispiel großen Einfluss darauf hatten, wie Behinderung betrachtet wurde, weil wir plötzlich mit ganz vielen kriegsverletzten Menschen konfrontiert waren, und gleichzeitig, damit hat quasi so diese Außeralltäglichkeit, die mit Behinderung früher verbunden wurde, dass das was ganz Außergewöhnliches ist. Das wurde plötzlich so in den Alltag der Menschen reingeholt, und hat so seine Außeralltäglichkeit verloren, und gleichzeitig bestand so ein ganz, ganz großer Bedarf nach Arbeitskräften. Und da kam überhaupt so diese Idee der Rehabilitation, also der Wiederherstellung von Körpern, überhaupt erst auf. Vorher war das quasi gar kein Anliegen der Gesellschaft, diese Körper irgendwie zu verändern und zu verbessern und an die Normalität anzupassen. Und das kam dann eben mit den Kriegsverletzten, mit Menschen mit fehlenden Beinen und so. Und dann hat sich dieser Gedanke der Rehabilitation, hat sich dann auch auf die anderen Formen von Behinderung, die jetzt keine Kriegsverletzung waren, aber diese Idee war in der Welt und hat sich übertragen auf die anderen Behinderungskategorien, hat ganz, ganz lang geprägt, wie wir über Behinderungen nachgedacht haben, und dass es so wie ganz klar war, dass es die Menschen sind, die angepasst werden müssen an die Gesamtgesellschaft und nicht andersrum. Und ja, und jetzt zunehmend so mit der Anerkennung von, dass Diversität was Wertvolles und Bereicherndes ist, was eben jetzt, ja, was so neuere Entwicklungen sind. Damit ging dann, und also das war dann mit einhergehend auch mit der Behindertenrechtsbewegung, und dadurch können jetzt Menschen mit Behinderungen halt viel besser als so wie sie sind, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft erkannt werden, und auch das Potenzial daraus, genau. Ja, das haben wir uns da so angeguckt. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Zum einen, weil die Studierenden mich echt nochmal auf neue Gedanken gebracht haben. Und jetzt, wir haben dann auch das Seminar mit einem Essay abgeschlossen. Und das war so cool zu sehen, wie die Studierenden in ganz unterschiedlichen Kontexten heute Behinderung beleuchtet haben. Zum Beispiel eine Person hat sich mit Barrierefreiheit in Computerspielen beschäftigt und so. Und das war irgendwie, das war ein schöner Moment zu sehen, dass die Studierenden dann mal so diese Behinderungsbrille aufsetzen und das in unterschiedlichen Kontexten sehen können, ah, okay, hier spielt das irgendwie eine Rolle. Genau, das war sehr gut.
Wie kann man sich das vorstellen, Barrierefreiheit in Computerspielen, habe ich mich gerade gefragt.
Ja, also da ging es, ich muss mich gerade zurückerinnern, also da geht es quasi auch um so Dinge wie, dass beispielsweise ist eine Idee, dass eben Soundelemente dann auch visuell eingeblendet werden, dass auch gehörlose Menschen die Spiele spielen können oder dass man mit mehr Vibrationen arbeitet, wenn irgendwas passiert und es halt nicht einfach nur Töne oder Blitze oder keine Ahnung sind, genau. Und ich glaube, gerade die Technikszene hat es schon auch langsam relativ vom Schirm, was das Thema Barrierefreiheit angeht, und haben da auch echt gute Ideen. Viel wird da auch mit Menschen mit Behinderungen dann zusammengearbeitet und irgendwie sehr pragmatische Lösungen für Dinge gefunden. Und ja, ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial. Ja.
Ich habe es vorhin auch schon kurz angesprochen, eben du hast auch schon in deiner Masterarbeit dich mit dem Thema Behinderung befasst. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, was war das konkrete Thema davon?
Genau, ja, in meiner Masterarbeit habe ich mich mit dem Konzept der leichten Sprache auseinandergesetzt. Das ist, ja, wir haben gerade von Barrierefreiheit gesprochen und das ist ein Tool zur Barrierefreiheit, wo es quasi darum geht, Sprache, also vor allem geschriebene Texte, so zu vereinfachen, dass sie für ein breiteres Publikum verständlich ist. Also da werden als Adressaten vor allem eben Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, oder auch Menschen mit Demenz adressiert. Und das ist eben so ein Regelwerk, nachdem er Texte im Standarddeutsch vereinfachen kann, dass sie leichter zugänglich werden für einen großen Adressatenkreis. Das gibt es heute. Es müssen zum Beispiel Websites des Bundes und des Landes, die müssen schon Websites in leichter Sprache bereitstellen, weil man eben auch erkannt hat, dass das gerade so im öffentlichen Raum einfach super wichtig ist, dass Menschen, die Informationen haben, und gerade auch in der Medizin ist es ein riesengroßes Thema, dass man Patienteninformationen leicht zugänglich macht und damit Patienten eben verstehen, was sie eigentlich haben und nicht hinter Fachbegriffen die Informationen sich verstecken. Und ich habe da in Heidelberg in einer Lokalnachrichtenredaktion habe ich da eine teilnehmende Beobachtung gemacht über mehrere Monate und genau mir angeschaut, wie die das eigentlich machen und welches Wissen über Behinderung die Leute da einsetzen, um gute Übersetzungen zu machen. Und ich habe jetzt mit meinem Kollegen Felix Masarovic, heißt der, mit dem habe ich einen Workshop auch schon gehalten, zur leichten Sprache in der Wissenschaftskommunikation, weil wir halt denken, es wäre schön und gewinnbringend, wenn wir darüber nachdenken, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse wir auch in leichte Sprache übersetzen können, damit es eben ja nicht nur einen kleinen Zirkel erreicht, sondern ja die breite Allgemeinheit.
Wir haben gerade schon über die Disability Studies geredet und quasi das soziale Modell von Behinderung thematisiert. da ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man quasi nicht nur über Menschen mit Behinderungen spricht, sondern eben die Teilhabe und irgendwie die Partizipation dann auch vorantreibt. Wie macht man das als nicht als Person ohne Behinderung in den Disability Studies, diese Reflexion irgendwie zu erreichen und da nicht in irgendwie zu sehr stereotypisches Verhalten irgendwie zu verfallen?
Mhm. Ja, das ist eine total zentrale Frage, mit der man sich die ganze Zeit auseinandersetzen muss, wenn man zum Thema Behinderung forscht. Und ich würde so ein bisschen die Unterscheidung machen, was ich jetzt in meiner Dissertation betreibe, ist so, ich schaue eher auf die Mehrheitsgesellschaft und ich schaue eher, wie diskriminieren die oder wie teilen die ein. Und es gibt aber eben auch andere Fragen, die so solche Fragen sind wie, ich weiß nicht, welche Bedeutung hat Assistenz für das Leben von Menschen mit Behinderung oder welche Barrierefreiheitsmöglichkeiten brauchen Menschen mit Behinderung oder wie leben Menschen mit Behinderung ihre Sexualität oder solche Fragen. Und gerade für solches Wissen ist einfach zentral, dass das Erfahrungswissen von Menschen, die sich selber so bezeichnen, in den Vordergrund gestellt wird. Und deswegen halte ich es für ganz zentral und auch für meine Verantwortung, mich dafür einzusetzen, dass Menschen mit Behinderung, die zu diesen Themen forschen möchten, dass sie auch in die Position gebracht werden, dafür zu forschen zu können. Und dazu ist eben zentral, dass auch der Hochschulzugang barrierefrei wird. Und da arbeite ich gerade auch an einem Workshop für Barrierefreiheit in der Lehre, um quasi Lehrende und TutorInnen zu schulen, auf was man da so achten muss, wenn man es ja einfach, wenn man nicht betroffen ist, wenig auf dem Schirm hat. Und da geht es um so Dinge wie, haben wir einen funktionierenden Aufzug für unsere Räume? Es geht um Induktionsschleifen für gehörlose Menschen in den Seminarräumen. Es geht aber auch so, um so Kleinigkeiten wie Kontraste in PowerPoint-Präsentationen. Genau, weil es einfach, also es fängt schon im Schulsystem an, dass Menschen mit Behinderungen segregiert werden und also in Sonderschulen kommen, und das zieht sich halt weiter durch bis zum Studium. Und ich glaube, dass man sich als Mensch mit Behinderung darauf verlassen können muss, dass das alles klappt und damit man sich traut, diesen Weg zu gehen. Und deswegen halte ich es für ganz zentral, dass wir das schon umsetzen, bevor wir es wirklich brauchen, damit sich die Leute darauf verlassen können und diesen Weg gehen und wir mit ganz, ganz vielen Menschen mit Behinderung in der Wissenschaft zusammenarbeiten können. Genau. Und gleichzeitig hatte ich auch so einen ganz spannenden Prozess irgendwie in meiner Promotion, weil ich während dieser Zeit habe ich quasi eine chronische Erkrankung entwickelt und bin jetzt gerade so die ganze Zeit an der Frage, identifiziere ich mich eigentlich als Mensch mit Behinderung? Und das ist nochmal, ich bin da noch zu keiner abschließenden Klärung gekommen, aber ich merke, wie Dinge in mir dafür sprechen, und dann kommen aber auch wieder so ganz tief in mir sitzende Vorurteile, kommen so in den Vordergrund, und da schreibe ich auch ganz viel drüber, um daraus irgendwie dann auch nochmal Erkenntnis zu ziehen, was für mich jetzt dafür und dagegen spricht. Genau, und ja, ansonsten wollte ich noch die sozialen Medienauftritte von Raoul Krauthausen und Luisa Laudace empfehlen. Das sind Menschen mit Behinderung, die aus ihrem Alltag heraus sehr, sehr treffend und gut die ableistischen Strukturen der Gesellschaft, also Ableismus als Behindertenfeindlichkeit, so wird das bezeichnet. Und die beschreiben das, was ihnen da so im Alltag begegnet, aus so einer Perspektive von Betroffenen, die sich auch ganz klar positionieren als Menschen mit Behinderung. Genau.
dann wollen wir mal zu einem Projekt kommen. Du bist Mitarbeiterin im Projekt Making Up People in der Weltgesellschaft. Analysen zur Institutionalisierung globaler Personenkategorien. Genau, klingt kompliziert. Ist es vielleicht auch? Kannst du uns vielleicht mal erklären, um was es da geht?
Ja, genau, das sind viele große theoretische Begriffe. Ich versuche es mal, wie weit ich es verständlich machen kann. Also im Prinzip steht am Anfang die Ausgangsbeobachtung, dass also wir schauen uns die UN, die Vereinten Nationen an, und da lässt sich eben feststellen, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer diversere Personengruppen, wir sprechen von Personenkategorien, da werden wir auch noch darauf eingehen, immer diversere Personengruppen werden da thematisiert, bekommen ihre eigenen Deklarationen, Konventionen, auf sie abgestimmten politischen Maßnahmen. Und wir fragen uns quasi, wie kommt es dazu, dass die Welt als immer diverser beobachtet wird, also dass immer quasi neue Personenkategorien als extra thematisiert, wichtig oder von globaler Bedeutung betrachtet werden. Und genau, wir versuchen dann herauszufinden, warum ist es so? Welche Personenkategorien schaffen es, global Bedeutung zu bekommen? Und genau, wie schaffen sie es? Und dazu gehen wir eben vergleichend vor. Ich kann es vielleicht versuchen an meinem, also wir schauen uns verschiedene Personenkategorien an und vergleichen die. Und meine Personenkategorie, quasi, mit der ich beschäftigt bin, sind eben die Persons with Disabilities, die Menschen mit Behinderung. Und da schreibe ich quasi meine Promotion dazu. Und meine Kollegin, die behandeln noch die Kategorie der People of African Descent, die ganz neu ist, dann die global sehr umstrittene LGBTQ-Kategorie, die Indigenen, genau, und noch die, die armen Menschen, die es ganz schwer schaffen, global von Bedeutung zu werden, also sich da zu institutionalisieren, also zu verfestigen. Genau. Und dann ist quasi, wenn ich das jetzt an meinem Beispiel mal aufzeige, ist so die Frage, okay, Menschen mit Gehörlosigkeit, blinde Menschen, Menschen mit kognitiven Einschränkungen, das ist eh schon so eine super diverse Gruppe mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Das ist eh schon total verwunderlich, dass die unter den Überbegriff Menschen mit Behinderung zusammengefasst werden, obwohl die so divers sind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir einen globalen Raum aufmachen und sagen, okay, das hat global Bedeutung. Das ist nochmal verwunderlicher, weil man sagen könnte, okay, der Alltag von einem Mensch im Rollstuhl in Kuala Lumpur unterscheidet sich sehr stark von dem in London oder so. Und wie kommt es dazu, dass trotzdem davon ausgegangen wird und argumentiert wird, dass das global auf der ganzen Welt Bedeutung hat? Genau.
Wie kann man sich das vorstellen in so einem Forschungsprojekt? Wie kommt man an die Daten? Also wie wertet man die aus? Du hast gesagt, ihr benutzt welche von den, also Infos von den Vereinten Nationen. Mhm. Wie genau funktioniert das?
Genau, wir arbeiten hauptsächlich mit Dokumenten von den Vereinten Nationen. Da haben wir das Glück, aber vielleicht auch den Nachteil, dass es da ein riesiges Online-Archiv gibt, wo es ganz viele, also alle zentralen Dokumente der UN digitalisiert sind. Deswegen haben wir den Vorteil, dass wir dann sehr leichten Zugriff drauf haben und gleichzeitig die Herausforderung, dass wir erschlagen sind von Tausenden von Dokumenten und das quasi so der erste Schritt ist, erstmal rauszufinden, okay, welches sind hier wirklich die zentralen Dokumente, die wir analysieren müssen, wo passieren die wirklich zentralen Dinge, weil wir natürlich uns dann auch für noch Konferenzen und Statistiken interessieren, die ja, die da eine Rolle spielen. Und dann wollten wir eigentlich noch so teilnehmende Beobachtungen machen, also teilnehmen an UN-Versammlungen und schauen, okay, wie wird da argumentiert über die Personengruppen, wie werden die da thematisiert. Da hat uns Covid halt auch wieder so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Meine Kollegin Nicole Sommer, die zu den People of African Descent forscht, die konnte jetzt schon nach Genf reisen zu einer Tagung und wird jetzt auch noch in New York teilnehmen. Bei den Menschen mit Behinderung, für die Covid ja irgendwie noch mal ein bisschen gefährlicher ist, die eine Risikogruppe sind, wurde das meiste auf online verlegt. Ja, und das war dann irgendwie auch, hat es mir einfacher gemacht, online teilzunehmen, aber ich fliege dann halt auch nicht nach New York, sondern sitze in Tübingen. Genau, das sind so die Hauptdatenquellen und genau, es geht erstmal im ersten Schritt um ganz viel Komplexitätsreduktion und gucken, was ist hier wirklich wichtig und dann geht es in die Analyse, ja.
Was sind es denn für Dokumente, die ihr da analysiert? Also sind es Dokumente zu Einzelfällen oder Statistiken?
Mhm. Es sind unterschiedliche Dokumententypen. Es gibt so die ganz großen, bedeutsamen Dokumente wie Konventionen und Deklarationen, die dann auf so Versammlungen verabschiedet werden, also wo die ganzen Staatsvertreter anwesend sind und die wichtigen NGOs und so. Dann gibt es von NGOs Positionspapiere, wo irgendwie nochmal konkrete Argumente stärker herausgearbeitet werden. Dann interessieren wir uns eben auch für so Diskussionspapiere von so Tagungen, weil in, muss sagen, dass so offiziell dokumentiert, die sind zwar interessant, aber die ganzen Dinge, über die sich Menschen uneinig waren, die fallen da halt raus, sondern es ist dann quasi die geklärte Version. Deswegen interessieren wir uns quasi für die Dokumente, die es davor gab, wo noch der Dissens und genau die Streitpunkte und die, eben auch die Schwierigkeiten klar werden, die sind für uns besonders interessant. Und Statistiken, genau, weil immer die Frage, wie mache ich diese, nach welchen Merkmalen mache ich diese Personengruppen messbar? Wie erhebe ich Daten und verfestige das dann quasi auch, dass es diese Personen tatsächlich gibt und zwar so und so viel davon. Und also das ist so ein ganz wichtiger Prozess und deswegen schauen wir uns auch ganz viel an, nach welchen Kriterien quasi Zahlen erhoben werden zu diesen Personengruppen. Ja.
Und wie viele sind an dem Projekt beteiligt? Wie viele machen da mit?
Genau, also es gibt die eine leitende Professorin, die Marion Müller, und eine Postdoc, Hanna Benani, dann zwei Promovierende, das sind Nicole Sommer und ich, und eine studentische Hilfskraft, die Mona Hadda, da ist noch mit dabei, genau.
Das Projekt läuft ja jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube sogar schon 3 Jahre bald. Konntest du schon so erste Erkenntnisse und Ergebnisse irgendwie erreichen, zumindest zu deinem Thema Disability?
Mhm. Genau. Vielleicht zu der Frage, die ich vorhin, wir haben die Themen schon so ein bisschen angerissen, aber gerade so die Frage, wie konnte eigentlich diese super diverse Kategorie unter das Label der Menschen mit Behinderung zusammengefasst werden. Das hat global vor allem so funktioniert, dass die dadurch, dass dieses soziale Modell von Behinderung, das wir vorhin im Kontext der Behindertenrechtsbewegung angesprochen haben, die quasi sagen, okay, nicht die Menschen, also die Körper der Menschen sind behindert, sondern die Gesellschaft behindert die Menschen. Das haben die ganz stark gemacht und auch in die UN reingetragen und auch in die NGOs reingetragen. Und wenn man quasi Behinderung so denkt, dass die Gesellschaft eben die diskriminierende Komponente ist, die die Behinderung herstellt, dann kann man sagen, okay, egal wie unterschiedlich die körperlichen Abweichungen sind, alle haben gemeinsam, dass sie von der Gesellschaft behindert werden. Also dann kann man quasi so eine Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Diagnosen herstellen und sagen, okay, wir haben zwar unterschiedliche körperliche Ausprägungen, aber wir haben alle gemeinsam, dass wir von Gesellschaft behindert werden und deswegen behinderte Menschen sind. Und durch diese Thematisierungsmöglichkeit war es dann natürlich plötzlich eine viel größere Lobbygruppe, die sich auch viel stärker durchsetzen konnte und an Bedeutung im UN-System gewonnen hat. Und genau, das war so ein ganz, ganz wichtiger Moment, warum das funktioniert hat, dass die Kategorie so prominent wurde und 2006 dann auch die Behindertenrechtskonvention verabschiedet wurde, was ein super großer Erfolg war. Genau.
Jetzt habe ich noch so eine darüber hinausgehende Frage quasi. Solche Forschungsprojekte, die habe ich zumindest das Gefühl, bleiben irgendwie oft so eher im universitären Kontext hängen. Mhm. Also auch allein, wenn man sich jetzt schon den Titel durchliest, wie wir es vorhin gesagt haben, klingt kompliziert.
Ja.
Aber es wäre doch eigentlich super wichtig, dass solche Themen irgendwie Eingang in die quasi, sag ich mal, breitere Gesellschaft irgendwie finden und dieses, das Bewusstsein irgendwie dafür wächst. Kannst du dir vorstellen, wie das irgendwie möglich wäre, das in Zukunft ein bisschen anders aufzuziehen, vielleicht auch sprachlich irgendwie einfacher? Oder es gibt ja Leute, die sind sehr starke Verfechter von so akademischer Sprache und Leute, die sagen, das muss man total verwerfen. Mhm. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist voll das wichtige Anliegen, dass du da thematisierst. Ich glaube, es ist schon beides wichtig, weil so ein bisschen verstehe ich auch das, was wir da machen. Ich musste auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, die konkrete Alltagsrelevanz davon zu betonen. Und gleichzeitig glaube ich, es ist schon auch wichtig, dass so eine Art Grundlagenforschung gemacht wird. Also, dass wir wirklich ganz klein schauen, okay, auf welcher Grundlage beruht jetzt unsere Unterscheidung zwischen Behinderung und Nichtbehinderung? Und nicht aus allen diesen Erkenntnissen kann ich sofort irgendwie eine Handlungsempfehlung für den Alltag ableiten, weil das quasi erst so in der Gesamtrückschau ergibt es irgendwie so ein Bild. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieses, dass es nicht nur das sofort, dass nur das, was sofort anwendbar ist, auch erforscht wird. Aber natürlich stimme ich dir voll zu und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, mit diesem Thema ins Radio eingeladen zu werden, weil das auf jeden Fall super relevant ist, auch diese Erkenntnisse mehr an die Gesellschaft heranzutragen. Und ich versuche zum Beispiel auch, weil die Soziologie schon oft als so eine, ich habe es ja vorhin als Reflexionswissenschaft bezeichnet. Und da ist für die Soziologie einfach auch total wichtig, dass man sich von der Praxis nicht so weit entfernt. Und deswegen ist mir zum Beispiel auch total wichtig, dass ich bei der Lebenshilfe mitarbeite, weil es wirklich sehr einfach ist zu sagen, also oder zu kritisieren, ihr macht diese Unterscheidung zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Das ist nicht gut oder so. Und aber wenn man dann in der Situation ist, wo das einfach zentral ist, dass man jetzt handelt, also da verpufft plötzlich die ganze Kritik, die man sich so theoretisch ausgedacht hatte. Und ich glaube, dieses ständige Aushandeln von Theorie und Praxis ist total wichtig, um zu diesem gesellschaftlichen Impact, den du, glaube ich, dir mehr wünschst von unseren soziologischen Konzepten, um dahin zu kommen. Ja.
Wollen wir auch nochmal auf was anderes zu sprechen kommen? Und zwar hast du ein Angebot für Promotionsinteressierte gegründet, das MAP oder MAP?
MAP sprechen wir es aus.
Genau. Um was geht es denn dabei? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, Hannah hat es vorhin auch schon im Eingang als Klassismus-Thema geframed, was ich sehr gut fand. Genau, also ich habe mich da zusammengetan mit anderen Promovierenden und oder ehemaligen Promovierenden, wir haben alle die Erfahrung, dass wir quasi als die ersten Personen in unserer Familie studieren, beziehungsweise dann die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Und sowohl aus der Literatur als auch aus unseren eigenen Erfahrungen haben wir halt gemerkt, dass es da einfach Hürden gibt und Hindernisse, wenn man nicht aus so einem akademischen Haushalt kommt, dass man sich das einfach weniger zutraut, diesen Schritt zu gehen und genau, dass es da bestimmte Hindernisse gibt. Und wir haben uns dann zusammengetan und darüber nachgedacht, was wir da irgendwie tun können, um quasi nächsten Generationen, denen das dann wieder so gehen könnte, um die dabei zu unterstützen mit unserer Erfahrung, die wir jetzt auch schon gesammelt haben, und haben uns gedacht, dass uns so ein Mentoring-Programm ganz gut hätte helfen können. Genau deswegen haben wir eben ein Mentoring-Programm für Menschen, die am Ende ihres Masters sind und überlegen, vielleicht ist die wissenschaftliche Karriere eine Option für mich, und die halt auch aus nicht-akademischen Haushalten kommen, genau, und dass sich da Unterstützung und auch ein Mentoring wünschen. Genau, das ist das Ziel.
Welche Nachteile haben denn Menschen, die aus Nicht-Akademiker-Familien kommen? Mhm.
Also das beginnt natürlich nicht irgendwie erst bei der Promotion, sondern das hat man schon im ganzen Bildungssystem, nur irgendwie die Promotion war halt jetzt gerade der Punkt, wo wir irgendwie was dazu beitragen konnten. Aber natürlich hat man schon die Zahl, dass irgendwie 29%, glaube ich, der Menschen, wo die Eltern Nicht-Akademiker sind, gehen aufs Gymnasium, gegenüber 70% Menschen mit Akademiker-Eltern. Und das zieht sich bei der Studienabbruchszahlen zieht sich das durchs ganze Studium und wer überhaupt ein Masterstudium annimmt und so. Und da, das zeigt sich dann eben auch nochmal bei der Frage, ob jemand eine Promotion sich vorstellen kann. Und das sind zum einen so ganz harte Faktoren, wie kann ich es mir leisten, mich auf so befristete Verträge, wie sie in der Wissenschaft üblich sind, einzulassen? Habe ich genug finanzielles Polster für auch mal Phasen, in denen man vielleicht keine Beschäftigung hat? Reicht quasi meine Begeisterung für die Wissenschaft, um auch dieses fehlende finanzielle Polster irgendwie auszugleichen? Solche Kriterien, aber auch weichere Faktoren, wie dass man so informelle Regeln der Wissenschaft irgendwie nicht aus dem Elternhaus kennt. Also da geht es um Geschmack, um Musikgeschmack, und liest man am Frühstückstisch immer Zeitung und hat ein unglaublich großes Geschichtswissen und so. Solche Faktoren, aber dass man eben auch als Mensch, der sich dann auf diese wissenschaftliche Karriere einlässt, dass man immer so zwischen zwei Welten schwebt. Und auf der einen Seite wird eben zum Beispiel verlangt, dass man sich extrem akademisch ausdrückt. Und auf der anderen Seite kriegt man dann von zu Hause, kriegt man schon fast Ärger, dass man jetzt so geschwollen daher schwätzt. So, genau, und das sind dann vielleicht eher so weichere Faktoren und vielleicht auch zentral, warum wir denken, dass das Mentoring-Programm voll wichtig ist, dass einem viel so Vorbilder fehlen, wie so ein Akademikerleben eigentlich aussehen könnte. Das merke ich als Frau irgendwie auch nochmal besonders, weil dann irgendwie so Ideen auch fehlen, wie man so als Frau in der Wissenschaft sein Leben gestalten kann, wie dann tatsächlich der Alltag aussieht, wie sieht es mit Familienplanung aus, weil man da irgendwie einfach nur andere Modelle kennt. Und genau, unsere Mentorinnen waren da voll gut darin, dann auch so eine Funktion für unsere Mentees zu übernehmen und denen Ideen zu geben, wie so ein Leben aussehen kann. Ja.
Wie läuft so ein Mentoring dann ab? Also werden die begleitet bei gewissen Dingen oder gibt es da Vorträge? Wie kann man sich so ein Mentoring vorstellen? Mhm.
Wir haben das als 1:1 Mentoring organisiert. Also wir haben erstmal die Mentoren haben wir interviewt, und dann haben wir die Studis interviewt, die die eben teilnehmen wollten, haben wir geguckt, wer passt irgendwie gut zueinander aufgrund verschiedener Kriterien. Und dann haben wir die zusammen gematcht zu so Tandems, also die waren immer zu zweit. Die haben sich dann einmal im Monat getroffen und haben über persönliche Erfahrungen gesprochen oder auch über konkrete Karrieretipps, oder dann wurden die mal auf Tagungen mitgenommen oder so und so ein bisschen das Netzwerk eingeführt. Das haben die so relativ, also das haben die autonom organisiert, und was wir dann noch begleitet haben, wir haben immer wieder verschiedene Workshops gemacht, wo wir über ja gemeinsam erlebte Barrieren und Lösungsmöglichkeiten nachgedacht haben und uns auch mal von außen irgendwie Training herangeschafft haben. Genau, und da war quasi so die Hauptidee, dass man so ein gemeinsames Bewusstsein für eine Problemlage oder für gemeinsame Erfahrungen schaffen konnte, weil das die, also wir haben einfach gemerkt, und das waren auch die Rückmeldungen, dass die Leute das voll empowert hat und sie da mit einem stärkeren Selbstbewusstsein rausgehen, wenn sie merken, okay, es gibt mehr von uns und ja, diese Erfahrungen sind real und wichtig. Ja,
ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich frage mich dabei aber auch so ein bisschen, da schwingt ja dann auch viel Kritik mit am Wissenschaftssystem irgendwie generell. Wäre es nicht irgendwie auch auf der anderen Seite sinnvoller, sich quasi weniger daran irgendwie auch so ein bisschen anzupassen, als vielleicht auch wirklich aktiv Kritik zu üben, als zum Beispiel gerade diese First Generation Academics, die irgendwie merken, da haben wir Probleme und das läuft irgendwie nicht so gut im Wissenschaftssystem? Oder willst du vielleicht einfach generell mal sagen, was könnte da eventuell mal anders laufen?
Ja, voll. Eine sehr soziologische Kritik an unserem, an unserem Ansatz. Auf jeden Fall. Es ist in diesem Moment, und wir haben das immer wieder mitgedacht, es ist in diesem Moment eine Anpassungsleistung, aber gleichzeitig haben wir gemerkt, durch diese Vernetzungsarbeit zwischen den Teilnehmenden kam auch so ein, am Ende dann so ein rebellischer Moment, so dieses, hey, wir beschreiben uns oder wir werden hier die ganze Zeit so als irgendwie die Opfer beschrieben, und gleichzeitig haben wir super viele Stärken mitgenommen aus dieser Erfahrung, so wir können super gut übersetzen zwischen Allgemeinbevölkerung und Wissenschaft zum Beispiel, wir können, wir haben eine ganz große Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensmodellen, und wir sehen viel mehr, was hier eigentlich abgeht, weil es für uns noch gar nicht normal ist. Ich glaube, da wollten wir jetzt auch beim bei der hoffentlich nächsten Runde, die es gibt, mehr drauf aufbauen und überlegen, wie kann man damit weiter weitermachen und Kritik üben, und ja. Und ja, ansonsten kann ich dir nur zustimmen, dass das nur wie so ein Pflaster draufkleben in dem Moment ist auf das Problem. Und deswegen nehmen wir auch an Podiumsdiskussionen teil oder ja, laden uns Leute zum Thema Klassismus ein oder so, damit man das große Ganze nicht aus dem Blick verliert. Nur, also es ist ein ehrenamtliches Projekt von uns Promovierenden, und da mussten wir dann auch so ein bisschen schauen, was ist für uns realistisch und was müssen wir irgendwie als längerfristiges Projekt noch angehen. Genau, und die Revolution des Wissenschaftssystems ist, glaube ich, eher was für längerfristige Aufgaben. Ja.
Wir sind langsam auch schon am Ende des Lokalmagazins angekommen. Ich sag danke, Annelene, für das Interview. Es war sehr interessant und sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön mit euch.